Adventskalender, Türchen Nummer 12. Der Junge liegt seit Tagen matt im Bett. 14 Jahre alt. Eigentlich ein Alter, in dem man zu viel Energie hat, um stillzuhalten. Doch jetzt wirkt selbst das Atmen, als koste es Kraft. Seine Mutter sitzt an seiner Seite, richtet das Leintuch, fühlt seine Stirn, als könne sie durch Berührung spüren, was in ihm vorgeht. Sie hat das Zimmer gelüftet, die Bettwäsche gewechselt, einen warmen Tee neben ihn gestellt. All die kleinen Gesten, die bleiben, wenn man sonst kaum etwas tun kann. Und doch macht sie etwas, das ihr am wichtigsten erscheint. Sie tränkt ein Tuch mit Rosenwasser und hängt es über den Bettrand. Der Duft ist süß und frisch, eine Art zarter Schutzwall, den sie zwischen ihren Sohn und die Krankheit stellt. Sie glaubt daran, so wie viele Menschen ihrer Zeit. Wenn schlechte Luft krank macht, dann muss guter Geruch helfen. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Der süße Duft des Irrtums. Es beginnt mit einem Geruch. Nicht mit einem Schrei, nicht mit einem sichtbaren Feind, sondern mit etwas, das sich in die Nase frisst, lange bevor man etwas versteht. Faulige Luft, süßlich, warm, modrig. Der Geruch einer mittelalterlichen Stadt, in der Abfälle einfach aus dem Fenster geworfen werden, in der Gruben überlaufen, in der Wasser nur trinkbar ist, wenn man es abgekocht hat. Und die Menschen glauben, wenn Krankheit entsteht, dann hier, nicht im Blut, nicht in der unsichtbaren Welt der Mikroben, sondern im Dunst, der über den Straßen hängt. Die Miasmentheorie ist geboren. Über Jahrhunderte hält sich diese Vorstellung hartnäckig. Krankheiten seien keine Ansteckung im modernen Sinn, sondern eine Art giftige Luft, die aus Fäulnis, Schmutz und Sümpfen aufsteigt. Und wenn schlechte Ausdünstungen schaden, dann muss guter Duft schützen. So einfach, so trügerisch. Es ist 1656, Rom. In der Stadt grassiert die Pest. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Folge Nummer 4, die fliegenden Toten, in der ich von der von Mongolen belagerten Stadt Kaffa erzählte. Aber zurück nach Rom. Auf den Straßen bewegt sich eine Gestalt, die heute aussieht wie ein Karnevalskostüm, damals aber bitterer Ernst ist. Der Pestarzt, der lange Ledermantel, der Hut und die Schnabelmaske. Dieser Schnabel ist nicht Dekoration, er ist eine tragbare Duftkammer. Darin liegen getrocknete Kräuter, Gewürze und Harze. Rosmarin, Thymian, Wacholder, Kampfer, Nelken, Myrrhe. Manchmal auch getränkte Schwämmchen mit Rosenwasser oder Essig. Der Arzt glaubt, dass die Luft durch diese Schicht gereinigt wird, bevor sie seine Lungen erreicht. So wie man heute durch einen Luftfilter atmet. Es funktioniert natürlich nicht, aber aus damaliger Sicht ist es logisch. Wer Tag für Tag Leichen sieht, wer weiß, dass der Gestank der Krankheit dem Tod vorausgeht, wer keine Ahnung von Bakterien hat, der sucht Schutz, wo er ihn finden kann. Im Duft. Im 17. und 18. Jahrhundert erreicht die Duftgläubigkeit ihren Höhepunkt. Häuser werden ausgeräuchert, Städte verbrennen Tonnen von Wacholder. In Paris besprengt man die Straßen mit Rosenwasser. Ganze Karren voller Parfum werden durch die Stadt gezogen. Wohlhabende tragen kleine Silberkapseln, sogenannte Pomander, gefüllt mit Ambra, Muskat und Nelken. Arme Menschen greifen zu Knoblauch und Essig. Berühmt wird der Essig der vier Diebe, angeblich eine Mischung aus Rosmarin, Thymian, Lavendel, Minze und Knoblauch, die Diebe geschützt haben soll, als sie während der Pest Leichen bestahlen. Ob das stimmt? Sehr fraglich. Aber die Legende verbreitet sich so schnell wie die Seuche selbst. Und zwischen all diesen Ritualen steckt ein Kern Wahrheit, unfreiwillig. Räuchern tötet manchmal tatsächlich Keime. Essig ist manchmal antiseptisch. Kräuter können desinfizierend wirken. Nicht genug, um eine Epidemie zu stoppen, aber genug, um den Menschen das Gefühl zu geben, wir tun etwas. Dann kommt das 19. Jahrhundert und mit ihm die Cholera. Eine Durchfallerkrankung, die im Wasser lauert, nicht in der Luft. Aber die Menschen wissen das nicht. Sie greifen reflexhaft wieder nach dem, was sie kennen. Duft. Die Häuser der Erkrankten werden ausgeräuchert, als ließe sich ein Wassererreger durch Nelkenrauch beeindrucken. Beamte gehen mit Essigschwämmen durch die Straßen, Ärzte halten Kampfer bei sich, Bürger stellen Schalen voller Parfum ans Fenster, um die verdorbene Luft abzuwehren. Die Miasmentheorie steht höher als jede Beobachtung. Selbst als die Cholera ihren Weg entlang kontaminierter Wasserleitungen nimmt, bleibt der Duft der vermeintliche Schutz. Es dauert, bis die Zweifel laut werden. Jon Snow, später berühmt als Pionier der Epidemiologie, schlägt 1854 vor, die Wasserpumpe in der Broad Street zu schließen, weil sie vermutlich kontaminiert ist. Die Behörden antworten, die Cholera sei doch eindeutig eine Luftkrankheit. Snow setzt sich durch und die Fallzahlen sinken. Aber die Erkenntnis setzt sich nicht durch. Gleichzeitig hält Max von Pettenkofer an der Vorstellung fest, Krankheiten würden aus Bodenausdünstungen entstehen. Ein Konzept, das Duft und Miasmen theoretisch geradezu adelt. Um seine These zu beweisen, trinkt er 1892 sogar ein Glas Cholera-Bakterien. Er überlebt. Die Theorie trotzdem nicht. Mit Louis Pasteur, Joseph Lister und Robert Koch fällt der Duft als Schutzschild endgültig. Die Keimtheorie setzt sich durch. Langsam, aber unwiderruflich. Die Frage bleibt, warum hielten Menschen so hartnäckig an der Vorstellung fest, Geruch könne sie retten? Es gibt drei Antworten. Geruch ist unmittelbar. Man kann ihn riechen. Mikroben dagegen nicht. Man kann sie weder sehen, noch hören, noch riechen. Geruch war ein sozialer Marker. Wer sich teure Düfte leisten konnte, galt als sauber, als geschützt. Arme Menschen griffen zu Essig, billig, aber wirksam genug für das Gefühl von Kontrolle. Die Menschen erleben Selbstwirksamkeit im Kampf gegen den Geruch. Parfum auftragen, Kräuter räuchern, Nelken kauen, all das gab das Gefühl, nicht wehrlos zu sein. Bis heute erwarten wir von Düften mehr, als sie leisten können. Ruhe, Reinheit, Sicherheit. Ein uraltes Muster, geboren in Zeiten, in denen man nicht wusste, wovor man sich eigentlich schützen musste. Parfum hat nie eine Pest aufgehalten. Kein Räucherbündel hat eine Cholera gestoppt. Kein Rosmarinzweig hat die Pestflöhe beeindruckt, die im Fell der Ratten lauerten. Aber der Duft war ein Trost, eine Illusion von Reinheit, ein Schutzwall aus Rosenwasser und Hoffnung. Und wer glaubt, solche Duftrituale seien ein Relikt des finsteren Mittelalters, der irrt gewaltig. Auch heute noch versuchen Menschen, mit Wohlgerüchen Krankheiten abzuwehren, nur heißen die Rezepte jetzt anders. Da gibt es ätherische Öle, die angeblich Viren aus der Raumluft neutralisieren, Duftdiffusoren, die mit Zitronen- oder Eukalyptusnoten antibakterielle Räume versprechen, Wellnessräucherungen, die nicht nur die Stimmung heben sollen, sondern je nach Anbieter das Immunsystem boosten. Und in manchen Schulen wurden bei Erkältungswellen Duftsteine mit Orangenöl getränkt, in der Hoffnung, die Kinder kämen so gesünder durch den Winter. Es riecht angenehm, es fühlt sich aktiv an, aber es schützt genauso wenig wie der Rosmarinzweig im Pestschnabel. Der alte Irrglaube lebt weiter, nur in moderner Verpackung. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund.